Heute kommen die Staats- und Regierungschefs der EU zu ihrem Frühjahrsgipfel zusammen. Da wird ein weiteres Mal die Ukraine Thema sein und wie man das Land weiter unterstützen kann. Der Bundeskanzler Olaf Scholz hat gestern in seiner Rede da schon eine Ansage gemacht. Kein Schwächeln. Putin könne den Krieg nicht aussitzen. Und wenn er das glaube, dann habe er sich verrechnet. Hat die europäischen Partner dann auch zur Durchhaltekraft und Geschlossenheit aufgerufen. Unterdessen werden die Rufe aus der Ukraine immer lauter. Was am meisten fehlt, ist ausreichend Munition. Sonst würde das weitergehen mit den russischen Geländegewinnen. Ich habe Harald Kujat am Telefon, ehemaliger deutscher NATO-General. Guten Morgen, Herr Kujat.
Guten Morgen, Frau Naar.
Diese Geschlossenheit und Durchhaltekraft, sehen Sie die bei der EU?
Ja, nicht so richtig eigentlich. Natürlich hat die EU einiges zustande gebracht bisher. Und wichtig ist auch, dass das fortgesetzt wird. Das ist ja das, was der Bundeskanzler auch erreichen will. Wir müssen der Ukraine die Sicherheit geben, dass diese Unterstützung nicht abbricht. Das Problem ist ja vor allen Dingen nicht die Europäische Union, das Problem sind die Vereinigten Staaten. Denn da haben wir gerade noch gesehen, jetzt also in dieser Woche, in dem Rammstein-Format, haben die Amerikaner gerade noch mal 300 Millionen zusammengebracht, die Deutschen allein schon 500 Millionen. Und das Paket über 61 Milliarden, das ja nun schon seit Monaten im Kongress hängt, und es ist nicht absehbar, ob es überhaupt genehmigt wird, ob es gebilligt wird vom Kongress. Das heißt, die Ukrainer müssen berechtigte Sorge haben, dass die Unterstützung jedenfalls in dem Ausmaß wie bisher weiterläuft.
Könnte die EU das denn ausgleichen?
Nein. Die EU kann das weder finanziell ausgleichen noch auf andere Weise. Sehen Sie, wir sehen immer nur die finanziellen Dinge und Waffen und Munition. Aber die Amerikaner leisten ja viel mehr. Die ukrainische Offensive, die im letzten Jahr stattgefunden hat, ist ja im Wesentlichen von amerikanischen Militärs und von britischen Militärs zwar in Zusammenarbeit mit Ukrainern, aber im Wesentlichen von denen ausgearbeitet worden. Und die Amerikaner versorgen die Ukraine auch mit Informationen, die sie dringend brauchen, um den Krieg überhaupt führen zu können. Wir haben ja gerade vor kurzem erst gehört, dass es dort auch CIA-Bunker gibt entlang der ukrainisch-russischen Grenze. Also die Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte beruht nicht nur auf finanziellen Mitteln und nicht nur auf Waffen, sondern ganz entscheidend auch darauf, dass sie überhaupt in der Lage sind, effektiv sich zu verteidigen. Und das leisten die Amerikaner, die Europäer können es nicht.
Scholz hat ja auch gesagt in seiner Rede, dass seiner Ansicht nach Russland innenpolitisch Schwäche zeige, beziehungsweise mangelnde Stärke, hat er gesagt. Unter anderem zu sehen an den unfreien Wahlen und überhaupt an dem repressiven Charakter. Teilen Sie diese Einschätzung?
Naja, so genau kann man das von außen, glaube ich, gar nicht bewerten. Nach außen hin jedenfalls ist das Bild relativ geschlossen und die Russen haben auch keine Probleme, die Zahl der Streitkräfte, die sie brauchen, zu bekommen. Sie haben ja einmal eine Teilmobilisierung durchgeführt im September vergangenen Jahre, im September 22 bereits. Und sie haben ihre Streitkräfte sehr, sehr stark gemacht in der Zwischenzeit. Die russischen Streitkräfte sind wesentlich stärker als vor dem Beginn des Krieges. Sie sind auch stärker als in den 80er Jahren. Und das ist auch das Problem sozusagen auf der anderen Seite der Ukraine, dass sie eben nicht nur Waffen und Munition brauchen, sondern ihnen fehlen vor allen Dingen die Soldaten. Sie haben erhebliche Verluste erlitten, insbesondere auch im letzten Jahr. Und seit Monaten dümpelt ein Mobilisierungsgesetz in der Rada, also im ukrainischen Parlament, und wird nicht verabschiedet. Sie haben große, große personelle Probleme. Die Front ist sehr stark ausgedünnt. Sie erstreckt sich über 1300 Kilometer. Das muss man sich einmal vorstellen, was das an personellem Aufwand bedeutet. Also die Situation ist nicht schwarz-weiß, das kann man so, glaube ich, nicht sagen, wie der Bundeskanzler das formuliert hat, aber sie ist für beide Seiten natürlich schwierig. Beide Seiten erleiden ja Verluste.
Und Sie kennen ja beide Seiten ganz gut. Sie waren sowohl Vorsitzender des NATO-Ukraine, der NATO-Ukraine-Kommission, als auch des NATO-Russland-Rats. Wie gut sind da noch Ihre Kontakte jetzt?
Also darüber würde ich ungern am Telefon mit Ihnen reden, aber ich kann Ihnen sagen, ich habe ja damit begonnen, die ukrainischen Streitkräfte sozusagen in die Demokratie zu integrieren, also parlamentarische Kontrolle, Budgetverantwortung des Parlaments, Auflösung des Generalstabs und Ähnliches. Ich war regelmäßig in der Ukraine. Ich hatte auch einen kleinen Stab in Kiew. Also ich kann, glaube ich, von mir sagen, dass ich beide Seiten gut kenne. Ich habe ja auch die Entwicklung seither verfolgt. Also ich kann nur sagen...
Ich frage es auch unter anderem deswegen, weil ich gelesen habe, dass der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter zum Beispiel Ihnen mal eine Russland-Romantik vorgeworfen hat.
Naja, über Herrn Kiesewetter würde ich ungern reden, weil Herr Kiesewetter Mitglied meines Stabes in Brüssel war.
Okay, und ja. In einem Halbsatz haben Sie außerdem gesagt, die Ukraine steht kurz vor der Niederlage. Wie begründen Sie das? Na, kurz vor der Niederlage haben Sie nicht gesagt, sie befindet sich auf dem Weg dorthin, so.
Ja, das ist ja ganz deutlich zu erkennen. Ich glaube, das haben inzwischen auch diejenigen erkannt, die immer von einem Sieg und einem Kriegsgewinn der Ukraine gesprochen haben. Die nach dem Scheitern der großen Offensive im vergangenen Jahr haben die Russen begonnen, im Oktober aus der Defensive heraus Angriffe vorzunehmen. Und sie bewegen sich jetzt auf der gesamten Front nach vorn, zwar sehr vorsichtig, langsam, sie haben ja Zeit, auch um große Verluste zu vermeiden, aber sie gehen systematisch vor und sie haben in einigen militärischen Fähigkeitsbereichen, ich will das jetzt nicht mal etwas allgemein stellen, eine enorme Überlegenheit, die sie auch auf dem Schlachtfeld für sich nutzen. Das heißt, die Situation für die Ukraine wird immer schwieriger, jeden Tag schwieriger. Und ein militärischer Sieg oder gar ein Kriegsgewinn, das heißt das Erreichen der politischen Ziele, halte ich für völlig ausgeschlossen. Und das wird in Amerika übrigens allgemein genauso gesehen, auch von den amerikanischen Militärs. Das ist nur in Deutschland da. Wenn Sie von Romantik sprechen, dann gibt es hier eine gewisse Kriegsromantik. Man glaubt eben, dass man mit moralischen Argumenten einen Krieg gewinnen kann. Nein, einen Krieg gewinnt man mit militärischen Fähigkeiten, mit Kampfkraft. Und da neigt sich in der Tat das Geschehen langsam, aber sicher zugunsten der Ukraine, zugunsten Russlands, Entschuldigung. Der entscheidende Punkt bei der ganzen Diskussion, lassen Sie mich das vielleicht nochmal sagen, auch bei diesen ganzen Waffenlieferungen ist, sind wir in der Lage oder ist die Ukraine in der Lage, mit westlicher Unterstützung die strategische Lage zu ihren Gunsten zu wenden? Sie ist jetzt in der Defensive, sie ist in einer schwierigen, einer kritischen Situation. Gibt es irgendetwas, was das ermöglichen würde für die Ukraine?
Ja, und gibt es das?
Nein, die gibt es nicht. Das haben wir mit dem Panzer nicht vermocht, das würden wir mit Taurus nicht vermögen.
Aber die Hoffnung ist ja nun, dass man das erreichen kann, wenn man der Ukraine ausreichend Munition zur Verfügung stellt.
Das ist Unsinn. Das ist völliger Unsinn, denn das bedeutet ja nur, dass sie wieder ein paar Tage, ein paar Wochen mit ihrer Artillerie einsetzen können, aber sie können keine bewegliche Gefechtsführung, das heißt eine offensive Gefechtsführung, die es ihnen ermöglicht, die Russen aus dem Land zurückzudrängen. Dazu sind die ukrainischen Streitkräfte schon lange nicht mehr in der Lage. Das ist der entscheidende Punkt. Wir reden im Augenblick über eine strategische Defensive. Das haben die Amerikaner den Ukrainern empfohlen. Geht in die strategische Defensive, baut Verteidigungslinien auf. Damit reduziert ihr eure hohen Verluste und ihr seid in der Lage, das, was ihr noch unter Kontrolle habt, das Land zu halten.
Und da müssen wir jetzt mal einen Punkt setzen, Herr Kujat. Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch, Harald Kujat, deutscher ehemaliger NATO-General. Vielen Dank.
Alles Gute.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.